Hallo zur neuen Folge vom Federal Podcast. Heute mal das Thema Bankgespräch führen als Führungsthema. Wir haben uns auch mal auf die Metaebene begeben und zusammengestellt, was jetzt für dich wichtig ist, wenn du zum Beispiel einen Förderkredit beantragen willst für weitere geplante Investitionen. Also, das hier ist schon eine heftige Folge. Das merkst schon der Länge. Also, eintauchen, zuhören, wiederholen und dann bei Fragen dazu Kontakt aufnehmen. Wir haben hier so viele erweiterte Links auch drumherum in der Beschreibung für dich, in den Shownotes und sonstiges. Ich würde es auf jeden Fall nutzen. Bankgespräch vorbereiten und führen für einen Förderkredit oder überhaupt für eine Kreditfinanzierung, das ist für viele erstmal ein einfaches Game, denken jedenfalls viele. Und das kommt daher, weil sie gar nicht wissen, und ich hoffe, dass es du nicht bist, was dazugehört, ein richtig cooles Bankgespräch zu führen, damit auch die Konditionen tief sind. Das Thema persönliche Haftung vielleicht ein bisschen aussortiert wird, das Thema Kennzahlen, Zukunftsplanung, all diese Dinge, das ist das Thema Bankgespräch. Warum? Die meisten sehen ein Bankgespräch an und sagen, ja, ich will eine Maschine finanzieren, aber ich will das vorfinanzieren, damit ich einen Zuschuss bekommen kann oder das ist eine Ergänzungsfinanzierung für einen Unternehmenskauf oder ich will eine Betriebsmittelfinanzierung vorlaufen lassen, um Geld zu sparen, um dann in Innovation zu investieren. All diese Gründe, gibt Hunderte, sind für viele so eine Einzelmaßnahme und davon kann ich dir schon abraten. Für jede Bank ist die Finanzierung immer im Gesamtkontext deines Unternehmens zu sehen und vor allen Dingen von dir. Das heißt, die Banken, sei es Förderkredit oder Hausbankkredit, aber im Kern ja Förderkredite, das ist unser Daily Business und da begleiten wir ein paar tausend Unternehmen in Deutschland, die haben all das Gleiche. Die kommen zu uns und sagen, ich will das und das machen, Beispiel habe ich gerade genannt. Und wir sagen denen, ja, was macht die Unternehmen in 5 Jahren? Und dann sagen alle, was interessiert Sie das? Ich werde nur die Finanzierung für die Maschine haben oder irgendwas in der Richtung. Und das ist das größte Problem. Nicht Mindset, sondern ein Führungsproblem. Und zwar eine Selbstführung in der Unterlagenerstellung und auch in der Präsentation und in der Ansprache vor allen Dingen. Und vor allen Dingen in der, ich sag mal, gedanklichen Folge. Wie gehst du da eigentlich ran in dem Bankgespräch? Wenn du nur sagst, ich will eine Maschine machen und die Bank macht das schon, das kann gut gehen. Ich würde das so nicht machen, sondern ich würde immer das Unternehmen nehmen und dann Teil davon ist eine Finanzierung. Und deswegen sind die Zukunftsplanungen so entscheidend. Und deswegen wollen wir auch mal wissen, wo will das Unternehmen stehen in 5, 6, 7 Jahren. Weil daraus entsteht ein Kontext für die Gesamtfinanzierung. Wenn du dich da selber mal reflektierst und sagst, Mensch, wie gehst du an so Finanzierung ran? Dann kannst du vielleicht jetzt schon einen ersten Tipp mitnehmen und sagen, stimmt, die Maschine ist Teil der gesamten Organisationsstruktur in meinem Unternehmen und ich muss es also in den Kontext setzen, was so eigentlich gemacht werden soll. Aber Details machen wir gleich. Eine Bank möchte, und da kommen wir zum Kernpunkt, im Grundsätzlichen 3 Dinge. Da gibt es noch hunderte mehr, aber ich sage mal die 3 Hauptsachen. Das erste ist, die will dich damit auch testen im Gespräch, ob du das Geschäft überhaupt verstehst. Jetzt sagst du, Mensch, Junge, ich mache meinen Laden seit 20 Jahren. Ich sage, ja, habe ich auch keinen Zweifel dran. Aber es ändert sich ja viel. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Social Media ist ein großer Treiber und viele Dutzend Positionen mehr. Daran macht die Bank schon mal durch ein paar Fragen fest, bist du up to date? Bist du zukunftsfähig mit deiner Gedankenstruktur in Verbindung deiner geplanten Investition? Ist dein Unternehmen überhaupt zukunftsfähig? Weil wenn es nicht zukunftsfähig ist, dann ist es auch nicht kreditfähig. Du siehst schon, hui, das ist ja eine ganz andere Sichtweise. So, ja, wir sind ja erst am Anfang, da kommen noch ein paar Dutzend Positionen. Entscheidend ist, dass du das hier in Ruhe mitnimmst, hörst, siehst oder auch liest, wenn du es irgendwo vertextest und dementsprechend auch handelst. Das zweite ist, sind die Planungen und vor allem die Risiken realistisch abgebildet? Wenn jemand sagt, so, wieso Risiken? Ich habe keine Risiken. Ich sage, wenn Sie keine Risiken haben, das glaubt Ihnen erstmal keine Bank. Es gibt so wie aktuell globale Risiken von außen. Liefertransportketten werden gestört. Mit einmal steigen die Energiekosten. Da hast du keinen Einfluss drauf. Aber es ist ein Risiko. Warum? Wenn deine Produktkalkulation auf einem bestimmten Energiepreis beruht, zu der du das herstellen kannst, oder Lieferkosten hast, zu der du das bekommst, und mit einmal jagen diese Kosten in den Himmel, das haben wir jetzt ja in den letzten Monaten immer wieder gesehen, und auch volatil, das heißt, das wird in den nächsten Monaten und Jahren so weiterbleiben, das heißt, da ist ein Risiko. Und du sagst, ja, das interessiert mich gar nicht. Ich sage, na ja, Aber es könnten auch deine Zulieferer ein Risiko bekommen damit und du würdest dann dementsprechend mehr Kosten generieren. Und zwar ungewollt. Also, das ist das Thema Risiko, das ist das Thema Planung. Das geht also viel tiefer rein, wird hier nur mal die Metaebene. Aber überleg mal wirklich, welche Kostenpositionen der letzten 12 Monate sind gestiegen. Hast du das vorher geplant? Oder bist du jetzt völlig erstaunt, dass weniger Geld auf dem Konto ist? Wenn das die Bank mitbekommt, glaub mir, wird ganz schwierig mit einer Finanzierung oder zu ganz miesen Konditionen. Warum? Ich als Banker würde sagen, der hat seinen Laden nicht im Griff. Du bist nicht Captain an Bord. Du bist vielleicht Matrose. Warum? Du weißt nicht, was in der Branche läuft. Du kennst die Kostensteigerung nicht. Dir scheint das vielleicht egal zu sein, aber das ist für ein Unternehmerleben, für die Bankgesprächsverhandlung elementar. Warum? Du musst wesentlich besser sein, als die Bankinformationen vorliegen. Und das Dritte ist, wie ist das Vorhaben eigentlich finanziell strukturiert? Willst du nur zur Bank und sagst hier, ich brauche 1 Million Euro, selber habe ich nichts, aber das läuft schon? Ist auch eine Strukturierung. Ich weiß, ist ein bisschen sarkastisch, aber so gehen einige Menschen zur Bank und sagen, ich wollte nur mal fragen. Das ist ein ganz schlechter Eindruck. Das ist auch ein ganz falsches Signal, was du in die Bank reinspielst. Es ist ein falsches Signal aus deinem Kopf. Es ist grundsätzlich wirklich auch charakterlich. Ich weiß, es ist hart, aber die letzten Monate und die letzten so 4, 5 Jahre sehen wir ja, dass die Anforderungen an die Unterlagen unseren Kunden echt auf die Nerven gehen. Das heißt, die Anforderungen aus dem Finanzmarkt sind gestiegen und einige passen sich nicht an. Und dann fragen wir, können wir das haben, können wir das haben, können wir das haben? Und dann denken die immer, wir wollen die Nerven. Ich sage, nee, für die besten Konditionen, für das beste Haftungs- und Finanzierungskonzept brauchen wir diese Unterlagen. Und die meisten Unternehmen fangen dann erst an, sich richtig Gedanken zu machen. Natürlich helfen wir da auch, das ist auch unser Job, aber du merkst, du bist da nicht alleine. Die Bürokratie greift überall. Also, darauf vorbereitet zu sein, ist also elementar. Was ist der erste Schritt, um das jetzt umzusetzen? Wir wollen ja in die Praxis, medias res gehen. Also, grundsätzlicher Punkt, deine Unterlagen sind deine Visitenkarte fürs Unternehmen. Dazu gehört, und das ist echt heftig, aktuelle Jahresabschlüsse. Dann sagen einige, was heißt aktuell? Ich sage, na, pass auf, wenn wir Juni 26 hätten, dann erwarte ich, dass du mindestens eine vorläufige Bilanz von 25 schon fertig hast. Aber allerspätestens. Jetzt sagst du, ich bin nur ein kleiner Handwerksbetrieb, ach Mann, ich mache meine Bilanz immer zum Jahresende des Folgejahres fertig. Ich sage, falsches Signal. Warum? Wenn deine Bilanzen nicht fertig sind, dann kann die Bank dir grundsätzlich also eigentlich keinen Kredit geben. Warum? Daran kann man ja erkennen, wie kreditfähig und kapitaldienstfähig du bist in der Bilanz. Dann sagen einige, ja, aber die Bank sieht doch den Kontostand jeden Tag. Ich sage, ja, das interessiert die Bank nicht. Warum? Die hat eine Software, die prüft die Bilanzen und wenn die Bilanzen nicht kreditwürdig sind, gibt es keine Kohle. Hast du keine Bilanz aktuell, gibt es kein Geld. Kleiner Effekt, große Wirkung. Und das meine ich mit aktuell. Und sei es nur vorläufig, oder der Steuerberater hat geschlafen und sagt, ja, ich habe nur eine vorläufige, kann alles sein. Oder du hast gepennt, kann alles sein. Ich sage jetzt das offen. Eigentlich sollte eine Bilanz, also eine vorläufige, so März, April, die sollte schon da sein. Warum? Naja, weil die Anforderungen gestiegen sind. Wir leben nicht mehr im Jahre 2000, wo man sagt, na okay, dann warte ich halt 1,5 Jahre, bis die Bilanz fertig ist. Es interessiert ja sowieso keinen. Ja, Moment mal, wenn du investieren willst, von der Bank Fremdkapital haben willst oder mit dem Markt kommunizieren willst, mit dem Finanzmarkt, dann muss deine ganze Planung à jour sein. Also die muss Daily Business. Das gleiche mit BWAs, Summen- und Saldenliste, Opuslisten. Je nach Bank ist es unterschiedlich abgefordert. Aber ich sage dir ein Beispiel. Eine Opusliste nimmt sich eine Bank und guckt, was ist älter als 60 Tage. Es gibt Banken, die sagen sich, okay, wenn das Kleinkramkunden sind mit über 60 Tagen offener Rechnung, das bewerten die gar nicht mehr als einholbar. Das heißt, du hast da vielleicht 80.000 Euro Außenstände, von denen sind 40.000 über 60 Tage. Dann sagt die Bank, okay, die 40.000 Außenstände können sie schon mal wegputzen, die interessieren uns gar nicht mehr. Dann sagst du, wie? Aber ich doch in der Buchhaltung. Ich sage, ja, es gibt Banken, die sagen, alles über 60 Tage ist ein ganz schlechtes Mahnwesen. Ist bei uns auch so. Wir mahnen 7 Tage, 14 Tage und danach geht es regelmäßig zum Anwalt. Dann sagen einige, wie ist denn das? Ich sage ja, die Leistung ist doch vorher kalkuliert. Das Angebot ist vorher geschrieben. Das kann jetzt ja keinen unserer Kunden überraschen, dass eine Rechnung fällig ist. Steht ja im Angebot drin, wann die fällig ist. Da steht bei uns drin, nach Unterschrift ist die fällig. So, da kommen auch keine Überraschungs-Euros rein, sondern das ist alles vorher fixiert. Also gehe ich davon aus, wenn der unterschreibt, dass er eigentlich sofort überweisen könnte. Jetzt bei dir. Du hast Kundenaufträge und die zahlen nicht innerhalb der ersten Woche. Warum wartest du mit der Bezahlung? Bist du jetzt die Bank vom Kunden? Du wartest nochmal 14 Tage. Warum? Könnte ja dem Kunden auf die Füße fallen. Ja, du bist doch nicht die Bank des Kunden. Warum? Du willst jetzt ein Förderkredit haben oder Fremdkapital von der Bank aus dem Kapitalmarkt, von irgendwelchem Debt-Berater, also Debt-Advisory, also von einem Schuldenberater, also von einer Schuldenstelle für Fremdkapital. Und du hast Außenstände, da sagt sich ja jede Bank, also dann holen sie erstmal ihre Außenstände rein und lassen sie nicht über 60 Tage laufen, anstatt bei uns hier reinzukommen und zu sagen, sie brauchen 1 Million Euro. Du merkst, das ist dann ein Widerspiel. Ne? Liquiditätsplanung, elementar. Und zwar genau unter diesen Gesichtspunkten. Was ist gebracht? Was ist Opus? Wo Steuerzahlung? Gibt es eine Autoreparatur? Willst du was tauschen? Anzahlung von Leasingfahrzeugen? Bla, 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 bla. 1000 Sachen. Saisonale Schwankung. Ganz elementar. Warum? Du wirst ja wahrscheinlich noch einen Betriebsmittelkredit bei der Bank auch noch haben. Und willst jetzt nochmal vielleicht 1 Million finanzieren. Zufällig. Also nicht zufällig, sondern beides zusammen im Zufall. Aber das ist ja alles planbar. Das heißt, wenn du also planbar solche Investitionen hast, dann musst du auch planbare Liquidität nach vorne planen. Mindestens 2,5 Jahre. Wenn die Bank sagt, ach, mir reicht auch 1,5 Jahre, du machst 2,5 Jahre. Warum? Das zeigt deine Planfähigkeit. Du trittst da als Captain an Bord auf. Viele lassen das einfach so lässig hingehen und sagen, ja, ja, ich gebe da ein paar BWAs ab und dann wird der Rest sich schon erledigen. Das macht der Bankberater. Ein Kram macht der. Der wird die Daten, die du ihm gibst, zu seinen Gunsten auslegen, damit er seine besten Zinsen platzieren kann. Und da hast du selber Schuld. Wenn du also kostengünstig finanzieren willst, dann musst du Zeit vorne reinstecken und nicht erst dann, wenn die Bank dir noch 100 Daten abfragt. Das Wichtigste ist auch eine Investitions- und Projektbeschreibung. Warum? Für was wird Geld benötigt? Wann wird es benötigt? Wie ist der Status? Liegen die Angebote schon vor? Ist das Brutto-Netto-Rechnung? Das ist ja wichtig auch für die steuerliche Belastung, auf deine Liquiditätsplanung. Du kriegst eine Netto-Finanzierung, die 1 Million ist nur netto. Warum? Die Mehrwertsteuer wird nicht finanziert. Das heißt aber, du musst brutto bezahlen. Die Bank wird also sofort testen, okay, sie wollen hier 1 Million haben, dann gehen die davon aus, dass du 1,19 Millionen Euro brauchst. Also wo ist die Mehrwertsteuer-Zwischenfinanzierung? Die meisten denken nicht dran und mit einmal, bupp, ist das Konto leer. Und die Bank will sowas nicht. Also plan das vorher. Was ist da bezugmäßig vom Investitionsbereich? Hast du wirklich an alles gedacht? Muss da noch irgendwie, was ich... eine Maschine hergestellt werden, also ein Zugang, müssen dann noch Kabel verlegt werden, brauchst noch irgendwelche Behördenkosten, ist da irgendwie ein Zeitverzug drin, egal was du machst, Unternehmen kaufen, Maschine kaufen, Anlagen, Sondermaschinenbau, gewerbliche Immobilie, Innovation machen, Digitalisierung, egal was, sind da alle Kosten in deinem Projekt drin, die wahrscheinlich entstehen werden. Die müssen nicht auf 10 oder 100 Euro genau sein, aber ich sag mal, es muss schon alles drin stehen. Und wenn du das nicht richtig gemacht hast, dann hast du dich damit nicht beschäftigt. Und die Bank merkt, du hast dich damit nicht beschäftigt. Und wenn du dich damit nicht beschäftigt hast und im Kleinsten auch kennst, alles klar, so wird das aussehen, dann hat die Bank einfach kein Vertrauen zu dir. Das ist normal. Hättest du auch nicht umgekehrt. Also, unsortierte Unterlagen und unvollständige Unterlagen und sag mal dahingerotzte Unterlagen, wie das einige manchmal programmieren, um zu sagen, ja, ja, den Rest macht die Bank schon. Die macht da gar keinen Rest. Warum? Das Signal ist eindeutig. Du als Unternehmer kommst mit einem schlechten Unterlagensatz an. Was soll das werden? Warum respektierst du nicht die andere Seite und die will einfach tippitoppi Daten haben? Das ist so. Der zweite große Schritt ist, ich habe ja was gesagt von Projektbeschreibung, das Projekt sauber beschreiben. Und zwar so einfach, dass es eigentlich ein 6-jähriges Kind versteht. Warum? Mensch, der Firmenkundenberater, der betreut dich vielleicht seit 10, 15 Jahren. Kann alles sein. Und du denkst, der weiß, was du machst. Ein Quark macht er. Der hat vielleicht 200, 300 Kunden und von denen weiß der eigentlich gar nichts. Wie soll er das auch schaffen in der Kürze der Zeit? Also was ist deine Pflicht und Schuldigkeit? Das ist so, als wenn du ein Schiff charterst und du bist Captain an Bord. Und der Firmenkundenberater, Unternehmenskundenberater ist einer von deiner Mannschaft. So positiv musst du das sehen. Also unterweist du ihn jetzt, wie man dieses Schiff fährt. Du erklärst ihm also, wie dein Unternehmen funktioniert, in kurzen Absätzen. Das heißt also, was soll da jetzt genau umgesetzt werden? Also in was will dein Unternehmen investieren? Und warum bist du als Captain in der Lage, die Investition auch zu einer positiven Wirtschaftung zu führen? Da geht es ja nicht nur einfach so, ja, wir kaufen eine Maschine. Dann sagt die Bank, ja, und dann? Gibt es da eine Produktivitätssteigerung? Oder was ist mit der Altmaschine? Wird die verwertet? Das gehört zur Projektbeschreibung. Kriegst du noch Geld von der alten Maschine? Oder investierst du in eine neue Gewerbemobilie? Oder in eine Innovation mit Personalkosten, wo erstmal gar kein Gegenwert entsteht, sondern erstmal die nächsten 6, 12 Monate nur Personalkosten entstehen. Das würde ich ja deswegen schon der Bank mitteilen, damit die auf dem Konto nicht denkt, was ist denn da los? Die Personalkosten steigen und der Umsatz steigt nicht, was ist denn das? Da wollen wir mal den Herrn Müllermeier, muss da mal zum Gespräch bitten. Du siehst also, wenn du der Bank nicht sagst, was du vorhast, und die haben da so irgendwelche Kontobewegungen, die sie nicht erklären können, da gibt es gar nichts, auch im Nachgang nicht mehr. Also würde ich ja vorher, wenn du eine Finanzierung haben willst, sagen, guck mal, das wird mit dem Konto passieren, wahrscheinlich wird das so aussehen. Dann sehen die, der hat das vorher durchdacht. Jawohl, hat er das vorher durchdacht. Wichtigste Frage ist aber auch, warum jetzt? Warum muss das jetzt investiert werden? Ist das so eine Ad-hoc- und Notfallinvestition, weil du verpennt hast, vor ein, zwei Jahren was zu strukturieren? Ich sage das so offen, wie es ist. Viele Unternehmer entscheiden viel zu spät und viel zu klein in die Investition. Und mit einmal nimmt der Markt Geschwindigkeit auf und dir fliegen die ersten Kunden weg. Und dann sagst du, also jetzt müssen wir aber investieren, jetzt muss es aber sein, also am besten morgen. Und so arbeiten die meisten auch. Wir lehnen zum Beispiel Anfragen ab, wenn es heißt, ja, also ich muss nächste Woche zum Bankgespräch, habe übermorgen nächste Woche habe ich die Unterschrift für die Investition. Dann sage ich gerne mit einem anderen Berater, aber nicht mit uns. Und dann sagen einige, wieso? Haben Sie es nicht nötig? Ich sage, daraus wird doch nichts. Ich kann Ihnen genau sagen, wie lange die Bank dazu braucht. Und das, was Sie vorhaben, funktioniert so nicht. Darfst nicht vergessen, wir machen das seit 30 Jahren. Über 17.000 Projekte. Da werden wir ja echt zu deppert, wenn wir dann sagen, ja, das biegen wir schon hin. Da biegt sich gar nichts hin. Also frühzeitig, nicht bei Bedarf, sondern wenn du das Geld nicht brauchst, dann die Unterlagen und das Projekt vorbereiten. Dann sei es nur ein Theorieprojekt. Aber mach deine Unterlagen klar und das Projekt. Nochmal weiter beim Projekt. Gibt es Alternativen? Hast du die mal durchkalkuliert? Hast du dir mal Gedanken gemacht, ob es alternative Investitionen gibt? Dann sagst du, nee, ich will da eine Halle bauen und das Grundstück habe ich schon in meinem Erbsystem oder das hatten wir früher schon und die Diskussion brauche ich gar nicht führen. Sag ich, verstehe ich. Aber die Frage ist ja, wie sieht die Halle aus? Machst du da noch PV drauf? Machst du Elektro-Wallboxen für die Mitarbeiter drauf? Das sind Themen, die interessant sind. Warum? Hat was mit Zukunftsfähigkeit zu tun. Also weiter denken. Vor allen Dingen dann wichtig, hast du dafür einen Zeitplan? Und zwar so, dass es nicht heißt, ja, mein Zeitplan sagt vor, dass wir in 6 Wochen, wenn die Finanzierung gestartet wurde, damit anfangen. Das heißt, du setzt die Bank unter Druck, in 6 Wochen muss die unterschreiben. Also das muss die das alles unter Unterschrift haben. Würde ich nicht machen. Sei doch ganz entspannt bei der Finanzierung, weil du ganz früh entspannt entschieden hast, was zu investieren. Das heißt aber auch, dass du auf der Metaebene in deinem Unternehmen guckst und sagst, Mensch, was muss ich in den nächsten 2, 3 Jahre investieren? Und da kommt das Ganze her. Deswegen ist das eine Führungskraftaufgabe. Deswegen ist das eine Geschäftsführer-Chefsache-Aufgabe. Frühzeitig die Investitionsplanung vorantreiben, frühzeitig die Unterlagen fertig zu machen, frühzeitig mit Fehlerconsulting reden und sagen, hey, du, ich lasse das alles erstellen. Alle Antragspläne, Förderkredite, allen Zip und Zap. Dann kostet das ja Geld. Ja, das kostet sogar Geld. Aber wir sind die verlängerte Werkbank und können die Unterlagen bankgerecht herstellen, sodass das viel geschmeidiger und garantiert kostengünstiger wird, weil wir bessere Konditionen rausholen können, die Kommunikation übernehmen, die Verhandlungstaktik besprechen. Warum? Vielleicht willst du keine persönlichen Sicherheit abgeben, dann wäre das ja vorher zu besprechen, um nicht in einem überraschenden Bankgespräch zu erfahren, oh, Herr Geschäftsführer, bitte rechts nochmal privat mit Ihrem Vermögen unterschreiben. Das ist elementar. Also, das ist nochmal wichtig. Dann auch, was passiert denn bei Verzögerung? Also, wenn du einen Zeitplan hast, dann brauchst du ja, brauchst du es nicht, aber du hast dir ja Gedanken gemacht, was passiert, wenn das nicht so vom Zeitplan eingehalten wird. Das sind ganz trockene Themen manchmal, aber diese Fragen fragen wir uns ja auch bei unseren Kunden. Und warum soll das sich verzögern? Ich sage, naja, Wir hatten schon mal ein Schiff im Suezkanal querstecken und mit einmal war 2, 3 Monate Lieferstress. Oder da bomben irgendwelche im Mittleren Osten ihre Nachbarn an. Mit einmal kommt kein Öl, der Ölpreis steigt, die Leute stellen sich um und mit einmal hast du eine Wirkung. Da gibt es dann einen Krieg von irgendwelchen Deppen im Osten sonst woher und mit einmal heißt es, ui, da stehen irgendwelche Lieferantenprobleme in deinem Haus. Oder mit einmal werden Waren umgelenkt. All solche Themen, das ist natürlich wichtig für die Verzögerung. Und deswegen mach dir vorher Gedanken, auch global. Denk also nicht nur in deinem kleinen Dorf ums Eck oder in deiner Stadt, egal wie groß sie ist, sondern überleg dir einfach, was bedeutet das eigentlich für dich, wenn du zu spät und verzögert investierst. Dazu braucht es natürlich auch eine Verzögerung. Und deswegen kannst du bitte nicht unter Stress und Zeitdruck eine Investition planen. Schon gar nicht für 1 Million Euro. Dann heißt es, naja, ich will ja nur 80.000 Euro haben. Ich sage, das ist völlig egal. Das Geld von Fremden, also von der Bank, Fremdkapital zu nehmen, bedarf einfach einer ordentlichen Planung. Überleg dir einfach, wo willst du hin? Denn vor allen Dingen, stell dir vor, du bekommst die Finanzierung nicht, weil du so schlecht vorbereitet warst. Wie sieht denn das dann aus? Überleg immer das als zweiten Schritt. Wenn es dir so wichtig ist, dass du das auf jeden Fall brauchst, dann plan das doch früher ein. Jetzt sagst du, naja, der hat gut quatschen, der Kaschmirfeder. Ich weiß gar nicht, was ich in 2 Jahren brauche. Ich sage, das kommt daher, weil du keinen Businessplan für 2 Jahre hast. Dann sagen andere wieder, naja, wer kann denn auch hier eine Glaskugel gucken? Ich sage, wenn du deinen Plan nicht schreibst, dann wird sich dir auch nicht so erfüllen. Das kommt nicht vom Zufallsgeschenk vom Himmel. Die, die einen Plan haben, können auf jeden Fall sagen, ich bräuchte da wahrscheinlich 1, 2 Millionen in 1, 2 Jahren. Da fange ich jetzt schon mal drüber an, nachzuplanen. Oder mir schon mal Angebote zu holen. Oder mich schon mal mit Lieferanten auseinanderzusetzen. Sag mal, wie lange dauert das? Wir haben einen Kunden im Sonderanlagenmaschinenbau, der hat 1,5 Jahre vorher mit dem Lieferanten das Projekt besprochen. Dann haben die schon mal erste Kostenkalkulationen gemacht. Und als die auf den Tisch lagen, ist unser Kunde, hat er uns selbst erzählt, fast hinübergekippt. Der hatte mal so 1,5 Millionen geplant und mit einmal wurden es nachher 4,5 Millionen. Warum? Ein Teil der Sonderanlagen, Maschinenbauteile, konnten erst vor Ort konfektioniert werden. Das heißt, der hat dann ein Team mit 6, 8 Mitarbeitern hingestellt für 3 Monate, die das alles aufgebaut haben. Und das hat die Kosten im Personal- und Aufbau- und Logistikbereich halt nach oben getrieben. Nicht alles Personalkosten, aber da ist ja auch noch Material mit bei. Tieflader, alte Maschine raus, neue rein, Dach aufschneiden, weil alte Maschine passt nicht durch die Seiteneingang. 1000 Sachen. Wenn der jetzt sagt, Mensch, ich muss in 6 Monaten die Maschine einbauen, dann wird das nichts geworden. Und das sind so Sachen, das mag vielleicht komplex klingen, aber wichtig ist, die Finanzierung hängt davon ab, wie weit du vorher in Lässigkeit planen kannst und ohne Zeitdruck. Ich weiß, das klingt immer alles so easy peasy, aber es ist wirklich, die erfolgreichsten Unternehmer planen das halt so weit möglich wie vor. Wir betreuen große Automotive-Einheiten, da haben wir ganze Produktionsstandorte 3 Jahre vorher in der Schublade. Das ist kein Witz. Dann sage ich, 3 Jahre? Ich sage, ja, das wird angepasst, Modellvarianten oder auch wie europäische Rechtsprechungen sind. Aber die müssen nicht mehr alles neu planen, sondern die planen halt einige Teile um. Aber dass da ein Werk entstehen soll in Hintertupfingen, das ist schon mal klar. Und dann wird quasi nach der Verordnungsveränderung und nach Anspruchsverhalten des Marktes werden Kapazitätsmengen angepasst. Aber es wird das ganze Werk nicht in Frage gestellt, weil das versuchen wir schon 1,5 Jahre vorher durchzufinanzieren. Ja, die haben auch Eigenkapital, aber die machen eine Reaktionsfinanzierung aus dem Markt, ist ein anderes Thema, aber das planen die vorher ein. Und das ist ja wichtig. Oder große Produktionszahlen. Wir haben Süßwarenhersteller, die bauen an und um. Dann kostet eine Halle, also auf dem gleichen Grundstück, das ist ja schon ein Grundstück, haben die schon, das ist bei denen meistens angedockt. War eine Reserve, hat der Papa vielleicht gekauft oder was auch immer. Und mit einmal soll dann eine Halle drauf. Und wenn die anfangen zu planen, kostet die vielleicht 12, 13, 14 Millionen Euro. Dann kommt die Frage, soll eine PV drauf? Was ist mit einer Wallbox? Was ist mit Alarmzertifizierung? Was ist mit dem logistischen Hub? Also wie kommen die LKWs da drauf? Muss der öffentliche Personennahverkehr irgendwie quasi gesperrt werden, weil dann Tieflader kommt? Wie soll in Zukunft die logistische Transportvariante laufen? Müssen da quasi verschiedene LKW-Docks ran? Wie viele sollen denn da hin? Soll da eine Ausbaureserve stattfinden? Was passiert regelmäßig? kostet 20 Millionen. Also Viertelprozent, also 25% kostet das dann mehr. Und einmal werden das 14, 15 Millionen, 18, 19 Millionen. Und jetzt kommt der Kracher. Da kommt ja noch Mehrwertsteuer drauf. Das heißt, wenn du alles fertig rechnest von 20 Millionen, mal knapp 20%, bist du bei, genau, 23,8, also rund 24 Millionen. Das heißt, du brauchst schon mal 20% rund, also 19% Mehrwertsteuer, für eine gewisse Zeit lang mehr Cash. Warum? Das Finanzamt wird es dann ja irgendwie ausgleichen. Aber du brauchst eine gewisse Zeit lang mehr Cash, als du eigentlich für die Investition brauchst, weil du netto finanzierst, aber brutto bezahlst. Das meine ich mit Finanzierung und Planung und Vorbereitung. Und das nächste ist in dem Schritt 3, Förderdarlehen zu günstigen Konditionen bekommen, heißt, sich mit dem risikogerechten Zinssystem auseinanderzusetzen. RGZS. Dann sagst du jetzt wahrscheinlich, oh, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich sage, brauchst du nicht, kannst du dich an uns wenden. Aber wir schauen drauf. Warum? Es gibt verschiedene Preisspannen in den Konditionierungen. Es gibt verschiedene Besicherungsgruppen in den Konditionierungen. Das heißt, es gibt drei, zum Beispiel Sicherheitsgruppen, 0-40% Besicherung, 40-70%, 70-100%. 70-100% ist Nummer 1. Das heißt, wenn du schon mal eine 70-100% Besicherung fahren kannst, hast du schon mal von beiden Noten, Besicherung und Preisklasse, hast du eine 1. Wenn du jetzt auch noch eine Top-Bonität hast, das heißt eine Einjahresausfallwahrscheinlichkeit in der Top-Klasse, hast du da auch eine 1. Was heißt das? 1 und 1 heißt nicht 2, sondern du bist in beiden Projektpositionen, in beiden Klassifizierungen in bester Position. Das heißt, du kannst anfangen, mit dem tiefsten Zins zu rechnen und den auch zu verhandeln. Dann sagst du, wieso verhandeln? Wenn beides super ist, kann ich doch direkt die Zins haben. Ich sage, nee, selbst in der besten Bonitätsstufe gibt es eine Preisspanne, den die Bank im Förderkredit nutzen kann. Du siehst also, es ist nicht immer alles sofort schwarz auf weiß und das muss vorher durchdacht werden, damit du mit deinen ganzen Geldern auch zu Hause bei dir Vermögen aufbauen kannst und nicht der Bank einfach unnötig viel Zinsen zahlst. Denn das Thema Sicherheiten. Wenn du eine Maschine hast, hat die Bank davon wenig, wenn du da irgendwie insolvent gehst und die will das verwerten. Das heißt, die will Sicherheiten haben. Jetzt hast du vielleicht nicht genug Sicherheit oder hast sie schon mal irgendwo abgegeben oder bist persönlich haftend schon bei der Bank vollständig überdeckt. Dann ist es was anderes, als wenn du eine Immobilie investierst. Und es ist was anderes, ob du in Personalkosten investierst für eine Innovation oder für eine KI oder für Sonstiges. Und es ist was anderes, ob du digitalisieren willst oder ein Energieeffizienzprojekt startest. Das sind alles verschiedene Investitionspositionen und jedes einzelne hat eine differente Besicherungsposition mit einem Haftungs- und Sicherungskonzept. Wenn du das vorher nicht hast, dann macht die Bank dir einen Vorschlag. Und der ist nicht zu deinen Gunsten. Warum sollten wir das auch tun? Das sind Kaufleute. Das heißt ja auch Bankkaufmann. Das sind Kaufleute. Die verkaufen ihr Geld zu besten Konditionen. Die schenken dir nichts, ist auch nicht deren Job. Das ist nicht negativ, sondern das ist völlig logisch. Warum? Eine Bank ist wie ein Geschäftshaus und die müssen mit ihren Kreditzinsen Geld verdienen. Also werden die das Bestmögliche für sich machen und nicht für dich. Dann sagst du, ja, aber ich kenne den Bankdirektor und so. Ich sage, auch dessen Gehalt will bezahlt werden, der wird dir erst recht keine großen Geschenke machen. Ja, vielleicht kriegst du mal einen Preis als toller Unternehmer oder wirst zum Golf eingeladen. Ich rede hier aber von der Investitionsfinanzierung und dem Bankgespräch, was du vorbereiten sollst. Wir reden auch gar nicht von rhetorischen Spitzfindigkeiten. Also Banken schätzen strukturierte Gesamtkonzepte, die das auch einem 6-Jährigen klar machen, was da passieren soll. Dann nehmen wir mal Schritt 4. Risiken offen ansprechen. Habe ich vorhin schon erläutert. Warum? Wenn du keine Risiken darstellst, glaubt dir das sowieso keiner. Und Risiken gibt es hunderte. Es gibt Markttechnik, Personal- und Zeitrisiken. Haben wir vorhin schon gesagt. Aber du musst sie offen ansprechen, bevor dich jemand darauf hinweist. Warum? Wenn du das vorher ansprichst, ist es was anderes, als wenn du das verschweigst oder denkst, ah, die fragen schon nicht nach. Und dann passiert Folgendes, du wirst von der Bank gefragt und bist sofort in der Verteidigungshaltung. Spiel das mal mit deinen Familien durch oder mit dem Angestellten oder mit deiner Buchhalterin. Spiel das einmal im Training durch. Das heißt, ihr setzt euch gegenüber und die andere Person fragt dich, und haben sie so Zeit- und Umsetzungsrisiken? Und du musst das jetzt verteidigen, ist die eine Situation. Und die andere ist, du sagst vorab, ja, du hast da so Zeit- und Umsetzungsrisiken, aber die hast du so und so verplant. Was fühlt sich also besser an? Naja, wenn du das progressiv ansprichst. Welche Gegenmaßnahmen sind geplant? Warum? Naja, wenn du schon Gegenmaßnahmen planst, bist du nicht überrascht. Und nicht überrascht sein heißt planmäßig sein. planvoll zu sein. Und vor allen Dingen zeigst du auch, hält das dein Laden aus? Also eine verzögerte Lieferung oder ein verzögerter Bauabschnitt oder eine verzögerte Innovationsentwicklung oder was auch immer. Schwangerschaft, Urlaub, ich sage es ganz hart, Todesfallrisiken, Fortbildung, ungeplanter Urlaub, Marktwettbewerb greift ein, Konkurrenz hat ein fettes Produkt. Du musst dir einfach Gedanken machen, was könnte denn vielleicht passieren? Das merkst du schon wieder, wenn du Marktkenntnis hast, wenn du Branchenkenntnis hast, hast du auch mehr Lösungen. Du bist einfach in the game. Jemand, der sich darüber keine Gedanken macht, hat auch keine Lösung. Der muss dann ad hoc und völlig gestresst reagieren, wenn sein ganzes Setting im Risiko auseinanderdriftet. Du merkst schon, das ist nicht nur einfach ein Bankgespräch, sondern und diese Folge sowieso nicht, sondern das hat auch nicht nur was mit Mindset zu tun, sondern es hat was mit der inneren Haltung zu tun. Und ich weiß, es klingt so direkt und einige sagen, boah, Mann, der geht mir aber auf den Keks. Du willst eine größere Investition planen, 500.000, 1 Million, 10 Millionen, 5 Millionen, 100 Millionen, I don't know. Und dann hast du deinen Laden nicht im Griff und stehst da wie so ein nacktes Männlein und die Bank zählt dich aus. Das ist doch kein cooles Gefühl. Deswegen nutzt doch die Informationen, die wir haben. Wir haben über 1000 Videos auf YouTube zum Thema Fördermittel. Zum Thema Unternehmenskauf, Innovation haben wir noch mehr Videos. Wir haben diesen Podcast hier. Das Sinnvollste ist, du meldest dich gleich bei uns, dann können wir den ganzen Fehlerbereich rausradieren, weil wir hier nach Struktur arbeiten. Aber vielleicht sagst du, ich finde Berater doof, ich will es zwar hören, aber ich finde die trotzdem doof. Ist alles okay. Aber nach dieser Folge kannst du nicht mehr sagen, das wusste ich aber alles nicht. Also, die Belastbarkeit des Unternehmens bei Risiken ist elementar. Also, was fällt aus, was kommt zu spät, gibt es irgendwelche Preissteigerungsrisiken, was ist mit Energierisiken, was ist mit Versicherungsrisiken, alles steigt an Kosten. Hast du Inflation, Rezession, wie siehst du das Ganze aus? Also, das muss stehen. Und dann natürlich der fünfte Schritt, das ist der größte von den Hauptschritten. Es gibt noch viel mehr, aber die Kapitaldienstfähigkeit darlegen. Das Schlimmste, was ich immer höre, ist wirklich das Schlimmste, das regt mich seit Jahren auf. Da geht jemand zur Bank und sagt, na, ich wollte mal sehen, was es so kostet. Der geht also unvorbereitet in ein Bankgespräch rein und kennt die Kondition nicht. Dann sagst du, woher sollst du die Kondition kennen? Naja, habe ich ja vorhin gesagt. Es gibt ein risikorechtes Zinssystem von der KfW. Kannst dir kostenlos runterladen bei der KfW, RGZS. Du kannst deine Sicherheiten betrachten und die selber einwerten. Du kannst deine Risiken einwerten. Warum? Du nimmst einfach deine Bonitätsaussagen. Entweder hast du von der Bank eine Bonitäts-, also eine Ratingnote, oder du hast eine von der Krefo oder von Bürgel. Da sind ja so Bonifikationsdaten drin. Und die kannst du nehmen und sagen, das Unternehmen A hat eine Bonität in der Gruppe Triple B, Dreifach B. Und du sagst, Mensch, du könntest Sicherheiten beipacken von 60%. Dann hast du die Sicherheitenklasse fertig, du hast deine Preisklasse für die Bonität fertig. Und diese beiden zusammen, kein Witz, dafür gibt es ein Merkblatt bei der KfW, kannst dir kostenlos runterladen, bei der KfW oder auch bei anderen Banken, risikorechtes Zinssystem. Und dann kannst du diese beiden Daten anhand einer Tabelle ablesen, was das für eine Preisklasse im Zins bedeutet. Und dann steht da wahrscheinlich irgendwas zwischen 3,8 bis 4,2. Du siehst, da ist eine Spannbreite zwischen. Je mehr du also besser dein Konzept vorbereitest, desto mehr bist du bei 3,8. Und je schlechter du da auftrittst, bist du bei 4,2. Das heißt, du kannst aber selber schon sagen, ich stelle mir folgende Konditionierung vor, 3,8 bis maximal 4,2. Aktuell sehe ich mich bei 3,8. Warum? Ich habe diese Preisklasse aufgrund meiner Bonität. Ich habe diese Sicherheitenklasse aufgrund meiner Sicherheiten und beweise mir quasi das Gegenteil. Jetzt hast du mit einmal einen Gegenspieler, der versucht, deine Argumente so abzuschwächen, dass der Preis steigt. Das ist sein Job, das ist völlig okay. Das ist nichts Negatives. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber ist so. Das heißt aber, du hast deine eigene Konditionierung schon mitgebracht und fragst nicht nach den Zinskonditionen. Ich habe noch nicht über Laufzeit groß gesprochen, verhandlungsmäßig. Über Tilgungsfreiheiten, Haftungsfreistellung, Bürgschaftsbank. Ist alles noch offen. Also wir machen das alles vorher. Aber du kannst es schon mal sehen, aha, so sieht das also aus in meiner Klassifizierung. Das ist entscheidend. Du kommst da nicht hin wie so ein Bittsteller, sondern wie jemand als Unternehmenskraft, Führungskraft, der das alles schon fertig hat. Also Glaubwürdigkeit entsteht hier nicht durch Perfektion, sondern durch eine realistische Darstellung, durch Vorbereitung und durch Denken an Dinge, an die der Banker selbst nicht denken würde. So, und diese Kapitaldienstfähigkeit ist elementar. Du zeigst einfach aufgrund dieser Konditionierung, jetzt hast du ja alles. Du hast deine Angebote, deine Kostenstruktur, egal in was du investierst, du hast dein Set von Kosten, du hast damit eine Liquiditätsplanung gemacht. Das heißt, du kannst eine Plan G&V machen. Die kannst du jetzt erstellen. Die muss nicht super cool aussehen. Wenn du die möchtest, machen wir das für dich, das machen wir für alle Kunden. Aber du siehst, Mensch, stimmt, das ist ja relativ übersichtlich. Okay, es kostet Zeit, es kostet Nerven und wenn du es nicht regelmäßig machst, dann nervt das auch, weil es einfach etwas ist, was du nicht jeden Tag machst. Deswegen buchen uns die Leute ja, um das fertigzustellen. Cashflow-Betrachtung ergibt sich aus der Plan G&V. Und dann hast du Szenarioanalysen mit den verschiedensten Risiken und vielleicht Zeitverzögerung und Mehrwertsteuer-Zwischenfinanzierung und da kommt was später und da steigen die Kosten im Personal. Niemand will eine Hockeystick-Planung und sagt, naja, also wenn wir jetzt investiert haben, dann geht hier die Post ab. Glaubt ja auch keiner mehr. Also machen wir ABC-Szenarien und sagen, guck mal hier, Worst Case, Best Case, Super Case. Dann sagt die Bank, okay, dem kann ich ungefähr so folgen. So, das heißt also, im Ausgangssetting hast du, strukturierst das Gespräch, indem du deine Daten aufbereitest. Und zwar, was ist die Ausgangssituation? Wo steht der Laden heute? Wie viele Kunden? Wie groß? Wie klein? Wie dick? Wie du im Umsatz? Alles musst du vorbereiten. Warum? Sonst deutet das die Förderkreditstelle oder die Förderbank oder die Bank deines Vertrauens. Und wenn die anfangen zu deuten, bist du auf jeden Fall schlechter dran. Du lässt keine Deutung zu, sondern du deutest deine Daten. Das bedeutet das, 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 das und das. Du hast dich so und so entschieden, weil das und das und das so wichtig war. Dann hast du deine Projekte und deine Ziele auch in dem Businessplan drin, in den Unterlagen drin. Das muss nicht super, super schön sein, aber es muss einfach realistisch klar sein und verbindlich und du musst das inhaliert haben. Und dann durch deine Projekte und Ziele zeigt sich ja auch, wo willst du hin? Wie wird sich das entwickeln? Und wenn du so zeigen kannst, wie sich das entwickeln wird, kannst du auch die finanzielle Tragfähigkeit darstellen. Und damit wird plausibel, dass das, was du vorhast, dementsprechend auch im Unternehmen dann eine positive Wirkung entfalten kann. Dann siehst du, wie du das finanzieren willst. Warum? Das haben wir ja vorher durchgesprochen. Konditionierung als Förderkredit. Ich habe es jetzt mal ganz einfach gemacht, noch gar keinen Zuschuss, noch gar nichts anderes. Nur einfach mal, hier geht es ja um Bankgespräch. Es geht nicht darum, bei der MBG ein Gespräch zu führen oder Genussrechtskapital. Da geht es erstmal darum, okay, erst da Bankgespräch. Dann zeigst du auch, ich will das und das als Förderkredit haben. Entweder du hast es bei uns auf dem Video gesehen oder du warst bei uns in der Beratung oder hast es selber herausgefunden. Du sagst genau, was du haben willst. Dann sagst du, naja, bei meiner Bank bin ich seit 20 Jahren zusammen, die kennen mich schon, das sind alles meine Freunde. Die Bank ist nicht dein Freund, nicht weil es nicht sein kann, sondern du bist Kaufmann, für deine Kohle zu verantwortlich und die Bank ist für ihr Geld verantwortlich. Also da ergibt sich schon eine quasi klassische Differenzierung. Deswegen sagst du, was du haben willst. Das ist nicht ein Koch, der dich im Vier-Sterne-Restaurant bekocht und du bist total happy, weil jede Speise leckerer ist als die andere, sondern du gehst dahin und sagst, das ist der Status, das will ich haben, bitte prüfen Sie das. Und dann kann man darüber verhandeln. Aber wenn jemand unvorbereitet zur Bank geht, dann verhandelt man über die gesamte Finanzierung und nicht über die Spanne vielleicht. Wir reden niemals über die ganze Finanzierung, wenn wir verhandeln. Wir reden immer über die Differenzen. Warum sehen wir das so? Warum sieht die Bank das so? Das ist entscheidend. Nächster Punkt ist Risiken und Sicherheiten darstellen, habe ich gerade erläutert. Da kann man eine halbe Seite nehmen oder auch länger. Zeitplan der Umsetzung, die ersten 100 Tage nach Investition. Und dann, wenn du das alles hast, dann sieht man auch, boah, das ist ein gestaltender Unternehmer, das ist eine Führungskraft, das ist Captain an Bord. Und das braucht es in dieser Zeit. Alles, was so lapidar dahin gerotzt wird, das wird nicht funktionieren. Das ist das Problem. Du willst ja kein Bittsteller sein, sondern du willst ja der Macher. Ob männlich, weiblich, divers. Du bist der Macher. So, und das will eine Bank sehen. Warum? Das wirkt natürlich auch mit den Unterlagen zusammen und der Körpersprache und der Rhetorik und den Verhandlungsparametern klar vertrauenswürdig. Die glauben dir und schenken dir Vertrauen für die Finanzierung. Warum? Die haben ja nichts anderes. Dann sagst du, ja doch, die haben noch BWAs und Bilanzen. Ich sage, ja klar. Aber wer ist der Umsetzer? Du bist der Umsetzer. Du bist der Macher. Also ich wünsche dir viel Erfolg. Ich würde mich freuen, wenn du bei uns Kunde wärst, weil du sagst, boah, das ist mir zu kompliziert, da kaufe ich lieber die Leute vom Federconsulting ein. Das machen wir den ganzen Tag und wir haben garantiert noch ein paar hundert coole Moves drauf, die du einfach noch besser nutzen kannst. Hier drumherum Gibt es irgendwie ein Fördermittelhandbuch oder einen Kontakt zu uns oder es gibt ein Fördermittelstartpaket zum Kennenlernen oder einfach einen Fördermitteltest, den wir haben, Fördermittelcheck, gibt es bei uns auch unter fördermittel-testen.de, kannst du den kostenlos nutzen. Da gibt es ein Ergebnis zurück oder ein persönliches Gespräch, je nachdem, wie du es gerne hättest. Du siehst also, dir stehen alle erfolgreichen Türen offen und du musst bloß durchgehen und dann dementsprechend in die Umsetzung kommen. Ich wünsche dir viel Erfolg von Unternehmer zu Unternehmer. Und dementsprechend alles Gute für dich. Bis dann. Ciao.
Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft.